Inside Red Bull Bora Hansgrohe, der Podcast von UVB Online zur Tour de France. 3 Wochen begleiten wir mit dem Teammanager Ralf Denk das größte und erfolgreichste deutsche Radsportteam durch die Frankreich-Rundfahrt. Ihr habt Fragen an Ralf Denk? Schickt sie an tobias.ruf@uvbmedia.de. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
Eine 90-prozentige Chance auf einen Sprint. Das sagte Teammanager Ralf Denk gestern vor der 12. Etappe. Und genau so ist es gekommen. 4 Ausreißer wurden lange an der extrem kurzen Leine gehalten. Eventuell vielleicht sogar ein bisschen zu kurz. Denn 30 Kilometer vor dem Ziel wurde es nochmal richtig hektisch. Inklusive Sturz auf den letzten 100 Metern. Am Ende holt sich Tim Melier seinen 3. Sieg bei der diesjährigen Tour de France. Wir schauen wieder gemeinsam drauf und dafür grüße ich Ralf Denk hier an meiner Seite. Servus Ralf.
Servus und schönen Abend nach Rosenheim.
Wir gehen gleich in das Allerwichtigste von heute und das war dieser sehr heftige Sturz wenige Meter vor dem Ziel. Die allerwichtigste Frage natürlich aus eurer Sicht, ich glaube, es sind alle unbeschadet durchgekommen, oder?
Ja, also der Sturz war heftig, aber er ist in 2., maximal 3. Reihe entstanden und wir waren da 100 Meter vor dem Ziel. Und unsere Fahrer hatten da schon aufgrund der 3-Kilometer-Regel so viel Rückstand, dass keiner involviert war und es allen gut geht.
Ja, es sah wirklich richtig heftig aus. Fernando Gaviria rutscht weg, reißt noch einen mit sich. Abrahamsen kam sehr gezeichnet ins Ziel. 2 von Lotto Intermarché sind direkt drüber gefallen. Bei sowas, das lässt auch einem nicht kalt, wenn man schon die 13. Tour de France fährt, oder?
Ja, die Einschläge vor allem im Sprint sind natürlich immer heftig. Gell? Und Geschwindigkeiten hier in Richtung 70 km/h. Und dass man sich das mal vorstellen kann, da kann ja mal mit dem Auto 70 fahren und sich aus der Tür fallen lassen. Gell? Das ist ungefähr das Gleiche. Und das wird man nie tun, aber man kann sich das mal vorstellen. Und das ist schon ein harter Einschlag. Geht meistens eh glimpflich aus, meistens. Der Großteil der Fahrer, die wohl ja bei solchen Stürzen dann involviert sind, stehen am nächsten Tag an der Startlinie.
Ja, die sind hart im Nehmen. Nichtsdestotrotz, nicht die schönsten Bilder, die man natürlich sehen will. Und ich muss an der Stelle, du hast es, glaube ich, letztes Jahr auch schon mal so ähnlich empfohlen, sagen, natürlich nicht bei 70 km/h aus dem Auto rausfallen lassen, bitte. Lasst es bleiben. Vielleicht eine Hand raushalten, um Gefühl dazu bekommen, reicht vollkommen aus. Nicht, dass wir hier zu irgendwas aufrufen. Ja, bis es soweit kam, lief es eigentlich erstmal wieder so, wie wir ja viele der Sprinter-Etappen gesehen haben. Kein allzu großer Vorsprung, immer nur so eine Minute. Es war teilweise auch ein bisschen Unverständnis, warum man sie nur 40 Sekunden lang weghält, weil dann eben doch wieder Attacken kamen. Needle Track hat ein bisschen was versucht, um dem Sprint aus dem Weg zu gehen. Am Ende war dann nochmal richtig Chaos drin. Wie hast du das erlebt? Waren die Ausreißer eigentlich fast schon zu nah diesmal?
Ja, das macht es natürlich nicht einfacher, wenn man Ausreißer hat. Man hält die, und das ist halt das Fiese im Profi-Radsport, oft mal auf Halten, auf Abstand oder an der kurzen Leine. Und man hat ja heute die Lücke dann geschlossen, wo man sie gar nicht schließen wollte. Aber klar, wenn eine Ausreißergruppe, so wie heute, auch nur 40 Sekunden voraus ist, dann fahren die auch nicht voll Schub vorne, weil die wissen genau, wir haben keine Chance. Erst wenn das mal aufgehen würde auf 3 Minuten, dann fahren die vorne auch voll Schub. Und von dem her, wurden die dann relativ schnell zurückgeholt, aber es ist dann trotzdem nochmal relativ schwer geworden. Ich habe mich nicht zu 100% festgelegt gestern, dass es einen Massensprint gibt, sondern nur zu 90%, weil die Topografie auf den letzten 30 Kilometern, die hat schon nochmal eingeladen, was zu probieren, zu attackieren, das Rennen schwer zu machen. Und vor allem Lidl Track hat da sehr viel investiert heute, aber schlussendlich ist es auch ihnen. Und sie haben eine starke Mannschaft hier mit viel Manpower, also tempofeste Rennfahrer. Und selbst ihnen ist es nicht gelungen, heute da einen Abstand reinzukriegen. Und deswegen kam es dann doch final zum Massensprint.
Und da ist wieder das passiert, was wir schon häufiger gesehen haben. Tim Melier ist nicht zu schlagen, wenn es auf die allerletzten Meter geht. Ein Wort zu ihm vielleicht noch. Er hat jetzt 3 Siege geholt. Viel besser geht's wahrscheinlich nicht, vor allem wenn es gar nicht so viel Sprintentscheidungen gibt. Die Fahrer haben danach schon gesagt, sie spekulieren eventuell noch auf Paris, aber dadurch die Streckenänderung wahrscheinlich auch sehr, sehr schwierig, wage ich zu behaupten. Ich würde sagen, der hat das Maximum aus dem gemacht, was man machen konnte, oder?
Absolut. Und er ist definitiv der stärkste Sprinter bei der diesjährigen Tour de France. 3 Etappensiege jetzt schon. Was man auch festhalten muss, Jasper Philipsen, der Protagonist der Massensprints der letzten Jahre, hat heute eine mustergültige Vorbereitung gehabt. Aber trotzdem ist es ihm nicht gelungen zu vollenden. Er ist einfach nicht auf dem Niveau wie in den letzten Jahren. Das ist meine Einschätzung.
Ja, liegt woran, wird wahrscheinlich nur er selber sagen können. Da fehlen ganz wenige Prozent manchmal einfach, um halt nicht mehr der Beste zu sein. Oder wie siehst du das?
Ja, das kann natürlich ich jetzt schwer beurteilen. Ich kenne nicht, wie die Vorbereitung laufen ist. Aber ich kann nur die Fakten zusammentragen. Und normal war es immer ein Kopf-an-Kopf-Duell. Tim Melier gegen Jasper Philipsen. Aber dieses Jahr Tim Melier deutlich der Stärkere.
Ja. Was wir auch festhalten können, ist, dass ihr wieder gut durchgekommen seid. Vielleicht auch ein kleines Sinnbild. Die Stimmung scheint nicht verkehrt zu sein. Es hat heute die Runde gemacht. Florian Lipowitz hat einmal versucht, sich seiner Flasche zu entledigen. Und da gibt es ja immer diese Zielscheiben, wo dann die Fans gerne die Radflaschen haben wollen. Da hat er dann doch deutlich daneben geworfen und hat dann gesagt, deswegen ist er eben kein Biathlet geworden. Sowas zeigt, er ist gut drauf und die Stimmung passt, oder?
Ja, die Stimmung passt, weil die Jungs auch merken, sie liegen gut, sie fühlen sich gut. Und wenn es dann mal ein Stück weit leichter ist auf der Etappe, dann kann man mal so Späßchen machen. Die Zuschauer stellen immer so Zielscheiben für Flaschen auf oder manche stellen auch Fangnetze auf, so quasi so ein Köscher in die verkehrte Richtung und wollen damit Flaschen sammeln oder einladen zum Flaschen sammeln. Und Florian hat halt einem Zuschauer einen Gefallen getan. Ich glaube aber, er hat mich getroffen.
Ja, genau.
Die Flasche ist dann irgendwo im Straßengraben gelandet, bis sie der Zuschauer dann dort rausgeholt hat. Und das ist auch mal schön, dass nicht jeder Kilometer jetzt ganz, ganz ernst gefahren wird hier, obwohl wir bei der Tour de France sind. Und heute war vermutlich die letzte Flachetappe, die letzte Chance für die Sprinter. Ab jetzt geht's zuerst mal in die Vogesen, dann ins Jura, dann in die Alpen. Und da kommen noch viele Berge, wo es ganz, ganz ernst wird.
Ja, da wird der Spaß dann etwas zurückgeschaltet und die Watt wahrscheinlich nach oben. Vielen Dank, Ralf. Ich möchte mit dir noch über ein Hintergrundthema sprechen, was Jonas Vingegaard so ein bisschen angedeutet hat. Und zwar meinte er im Interview vor wenigen Tagen, er hat letztes Jahr sogar Richtung Ende der Karriere nachgedacht. Er sprach dabei über viele Herausforderungen, die er als Radprofi hat. Ständige Gewichtskontrollen, er ist wenig bei der Familie, er muss immer die Leistung erbringen, der Rennkalender ist hart. Und er meinte dann, ich habe vergangenes Jahr gesagt, wenn die Dinge weiter so laufen, dann ohne mich. Kannst du mal das einordnen, inwieweit du diesen Satz von Jonas Vingegaard nachvollziehen kannst?
Ja, ich tue mir halt schwer, über die Details bei Wisma Lisa Bike und Jonas Vingegaard zu sprechen, weil ich bin ja nicht involviert in dem Team. Ich leite ja unser Team. Aber ich glaube, ich kann es allgemein mal zusammenfassen. Speziell die Klassementfahrer, die wo quasi um die Ergebnisse Top 10, Top 5, Top 3 Sieg bei den großen Rundfahrten kämpfen, wie zum Beispiel Giro Italia, Tour de France oder Spanien-Rundfahrt. Die fahren natürlich Rennen davor. Du brauchst die Rennhärte. Das heißt, auch für die Leute, die wo zum Beispiel im Mai am Giro Italia sehr, sehr gut fahren wollen, die wo Ambitionen haben aufs Podium, die fahren auch schon ab Januar Rennen. Und nebenbei musst du so eine Grand Tour, wenn du da wirklich eine Chance haben willst, ein Protagonist bist, mit mindestens 2 Höhentrainingslagern vorbereiten. Das heißt, es kommen viele Abstinenztage durch die Rundfahrten, durch die Rennen, was du fährst als Rennfahrer. Das sind 70 Renntage. Das heißt, mit Reisetage sind das allein schon 100, 120 Tage, was du weg bist. Ohne die ganzen Höhentrainingslager, die wo du einfach brauchst, dass du konkurrenzfähig bist. Und die ganzen Höhentrainingslager, das hat es früher, ich bin jetzt auch schon bei meiner 13. Tour de France, in dieser geballten Ladung, in diesem Volumen nicht gegeben. Ich kann mich nur erinnern, wo wir hier angereist sind zur ersten Tour de France, da haben nur zwei Fahrer 2 Wochen vorher in der Höhe trainiert. Heute trainiert man 3 Wochen in der Höhe und das mindestens 2-mal, vielleicht sogar 3-mal vor einer großen Rundfahrt. Und das ist das, glaube ich, was Jonas ein Stück weit zu viel wurde, wo er dann auch die Hand gehoben hat und sagt, neben den 70 Renntagen, was ich mache, kommen nochmal 100 Tage oder mindestens 100 Tage Trainingslager dazu. Und irgendwann bin ich halt gar nicht mehr zu Hause. Und es gibt halt Typen, speziell die, wo Familie haben, die sehr heimatverbunden sind. Und für die ist es natürlich ein Stück weit schwerer als wie Leute, die vielleicht noch nicht familiär gebunden sind und die, wo eher noch am Beginn ihrer Karriere sind. Da ist jeder Rennfahrer anders. Für Jonas wurde es zu viel. Er hat die Hand gehoben. Das Team hat einige Adaptionen, glaube ich, vorgenommen, seinem Rennprogramm, seinem Trainingslagerprogramm. Und jetzt liegt er hier auf Platz 2. Anscheinend hat die Zusammenarbeit zwischen Team und Jonas da in dem Fall ganz gut funktioniert.
Er hat auch selber gesagt, er ist wieder deutlich glücklicher als noch vor einem Jahr. Du hast gerade ein bisschen angerissen, das würde mich aber trotzdem interessieren, wie ihr das auch handhabt, inwieweit man da den Fahrern entgegenkommen kann. Weil du hast gerade gesagt, Renntage sind gesetzt, da müssen die Fahrer da sein. Rundfahrten dauert natürlich noch mal länger. Höhentrainingslager mittlerweile unumgänglich. Lässt ja eigentlich gar nicht so viel Spielraum, um den Fahrern zu sagen, hey, du kannst da und da mal länger bei der Familie bleiben. Wie handhabt ihr sowas? Gibt es da individuelle Regelungen oder sind die Fahrer da, müssen einfach das aushalten?
Nee, wir haben, um sowas auch vorzubeugen, die teamorganisierten Trainingslager so klein wie möglich gehalten. Also klein meine ich vom Volumen. Und die Rennfahrer haben wir schon empfohlen, ihr müsst auf eigene Regie noch in die Höhe. Und wir werden da aber wenig bis gar keinen Support bieten. Aber das ist doch eine tolle Möglichkeit. Nimm deine Frau, deine Freundin oder deine Kinder mit und geh 3 Wochen nach Teneriffa oder nach Livigno oder sonst wo hin und nutzt die Zeit zum Trainieren. Livigno zum Beispiel bietet sich da mega gut an, weil das ist ein schöner Ortskern. Da ist auch was geboten, da kann man einkaufen gehen und so weiter. Es ist jetzt nicht so triste wie die Winterhöhentrainingslager zum Beispiel auf Teneriffa. Und da kann man vielleicht das Familienleben mit Kindern vielleicht sogar ein Stück weit vereinen mit dem Training. Und diese Freiheit schätzen die Rennfahrer doch sehr, dass sie sich nicht nur im Teamumfeld bewegen müssen, sondern dass sie gewisse Freiheiten haben, in die Trainingslager eben individueller gestalten.
Verstehe. Was sind dann so die absoluten Pflichttermine, die ihr anbietet? Weil du sagst, es sind zwar weniger, aber es gibt ja dann sicher Sachen, wo es keine Alternative gibt.
Weil primär kann man mit uns immer diskutieren, ist das Trainingslager jetzt für mich sinnvoll oder nicht. Also der Rennfahrer hat da schon ein gewisses Mitspracherecht. Was eigentlich schon immer gesetzt ist, ist das Dezember-Trainingscamp. Das sind 2 Wochen, meistens auf Mallorca. Hier wollen wir einfach die ganze Mannschaft zusammen haben, weil das auch die Plattform ist, wo wir sehr viel Content kreieren für die Saison oder was wir während der Saison ausspielen. Also hier ist nicht nur Training angesagt im Dezember, sondern da wird für die ganzen Partner des Teams auch Content kreiert und da müssen oder sollen die Rennfahrer eigentlich schon vor Ort sein. Und alles andere, weil eben der Rennbetrieb so hart ist, versuchen wir immer auch individuelle Lösungen zu finden.
Verstehe. Vielleicht der letzte Punkt dazu, was auch immer wieder angesprochen wird, ist die Gewichtskontrolle, Datenleistungen. Es wird genau geschaut, wie viel Kalorien werden verbrannt, wie viel darf dann auch wieder überhaupt gegessen werden. Manchmal hat man mehr Hunger als das, manchmal, was man kriegt. Manchmal ist es genau andersrum. Kannst du da sagen, wie ihr die Fahrer da das ganze Jahr überwacht, nenne ich es jetzt mal, und haben die davon auch mal Urlaub und dürfen sagen, hey, ich esse jetzt mal einen Monat lang, was ich will?
Im Endeffekt dürfen sie das immer, aber die zahlen halt den Preis. Ja. Also der Preis ist, dass ich dann abgehängt werde. Nee, aber mal Spaß beiseite. Das ist Fluch und Segen zugleich bei uns im Radsport, dass wir eigentlich einer der wenigen Ausdauersport oder eigentlich die Ausnahme im Ausdauersport sind, die wo wirklich die tatsächliche Leistung, was der Rennfahrer produziert im Rennen und im Training, aufzeichnen können. Das kannst du jetzt beim Marathonläufer oder beim Skilanglaufläufer eigentlich nicht. Da weiß man, welche Pulsbereiche der sich im Rennen bewegt hat oder im Wettkampf bewegt hat. Aber man weiß jetzt nicht die Watt und die verbrauchten Kalorien. Das können wir hier nur im Radsport tracken. Das ist natürlich einerseits sehr hilfreich für die Trainingssteuerung und für die Ernährungssteuerung. Aber auf der anderen Seite können wir halt sehr einfach ausrechnen. Du hast heute Kalorien X verbraucht. Du hast Kalorien Y Grundumsatz. Und genau das kommt auf den Teller. Das ist bei anderen Sportarten wie jetzt Marathonlauf oder Skilanglauf deutlich schwieriger, das so genau zu berechnen wie im Radsport. Und unser Ziel ist natürlich schon, eine sehr lineare Gewichtslinie zu haben. Das heißt, der Rennfahrer geht, ich sage es jetzt mal, Fallbeispiel mit 63 Kilo in die Tour de France und dann soll der am besten mit 63 raus. Der soll nicht höher raus, soll aber nicht niedriger raus. Und das ist eigentlich die Kunst des Ernährungsberaters vor Ort, dass er für jeden Rennfahrer eine exakte Menge an Ernährung zusammenstellt oder dass das Gewicht nicht zunimmt, aber auch nicht abnimmt. Und das ist auch kein Geheimnis, dass einfach leichte Rennfahrer schneller einen Berg hochfahren können wie schwere. Und deswegen geht man halt beim Gewicht schon ans Limit. Aber man muss natürlich auch sein Limit kennen, sein Limit erarbeiten, weil zu leicht heißt dann auch Kraft einbußen, Anfälligkeiten für Infekte und so weiter. Also das ist auch ein schmaler Grat, wo man sich bewegt. Aber wir als Top-Team haben natürlich für alle Bereiche Experten. Und deswegen ist so die Herangehensweise. Und da sehe ich jetzt auch nicht irgendwie massive Lockerungen oder so, weil wenn der Plan nicht strikt ist, dann komme ich zurück, was ich da ganz am Anfang jetzt gesagt habe. Der Rennfahrer zahlt dann den Preis, gell? Also und er will ja, der Rennfahrer will ja auch. Und wenn es jetzt in die letzte Woche bei der Tour de France in die Alpen reingeht, dann will ja kein Rennfahrer mit 2 Kilo mehr rumfahren, als wie zum Start der Tour de France hatte, weil das wird sicher nicht zum Erfolg führen.
Das definitiv. Aber ist es auch davor und danach, dass ihr da sagt, ihr macht die Vorgaben, weil ihr seht es ja auch im Training, wie viel Watt die fahren und gebt dann da irgendwie eine Empfehlung, dass die halt auch schon in der richtigen Form zu euch kommen, bevor es dann in gemeinsame Trainingslager geht? Oder ist es dann so strikt nur bei der Tour?
Nee, das ist bei jedem Radrennen so. Aber ich betone wirklich Empfehlungen. Weil wenn du jemand zwingen musst, dann funktioniert das eh nicht. Wir geben Empfehlungen ab. Und wir versuchen, Charaktere zu finden, die wo den Empfehlungen folgen, von sich aus. Es ist oder unser System so attraktiv zu machen, dass die es folgen wollen. Weil wenn du nur von oben Druck reingibst, du musst, das funktioniert sowieso nicht. Sondern wir müssen ein System offerieren, das wo die Rennfahrer besser macht und das wo die Rennfahrer dann auch gerne nehmen und gerne umsetzen. Und das haben wir in allen Facetten eben gefragt, das Paket so attraktiv wie möglich zu gestalten, dass die Rennfahrer dann auch bei uns eben unterschreiben, dass die dann wissen, okay, bei uns werden sie besser.
Alles klar. Vielen Dank für die Hintergründe. Wie immer ein spannender Einblick. Jetzt lass uns noch einen Blick auf morgen werfen. Da wird es nicht ganz so spaßig, wie man es heute teilweise den Eindruck hatte. Wir haben es vorher kurz angerissen. Die flacheren Etappen sind vorbei. Es geht aber erstmal relativ flach los, dauert allerdings über 200 Kilometer morgen mit einem Berg der ersten Kategorie gegen Ende. Es sieht eher nach was für die Ausreißer aus, zumal nach dem Berg auch nochmal eine ordentliche Abfahrt kommt. Würdest du mir da zustimmen?
Ja, es kann sein, dass morgen ein Rennen ist für die Ausreißer. Es kann aber auch sein, dass morgen 2 Rennen in einem Rennen stattfinden. Vielleicht entsteht auf der langen Anfahrt bis zum ersten Berg, das sind ja dann doch 160 Kilometer oder 150, eine Gruppe. Da müssen bergfest die Fahrer drin sein, weil die müssen ja dann noch über den Grand Ballon Alsace, also dieser Berg der ersten Kategorie. Also wenn du morgen gar nicht bergfahren kannst, und bist aber in der Gruppe des Tages, dann hast du sowieso keine Chance auf einen Tagessieg. Also es müssen schon kletterfähige Rennfahrer sein, die wo morgen am Start angreifen werden. Und vielleicht kriegen die sogar 10, 12 Minuten Vorsprung. Vielleicht auch nur 5, mal schauen. Und dann kann es aber durchaus sein, dass sich ein zweites Rennen um das gelbe Trikot, um die Gesamtwertung weiter hinten entwickelt. Also ich würde den Ausreißern morgen schon eine gute Chance geben, dass die durchkommen. Aber ich erwarte auch speziell an dem Berg der ersten Kategorie dann schon ein Rennen auch um in der Gesamtwertung.
Heißt für euch erstmal die 160 Kilometer mitrollen, um dann die Kraft zu haben, den Anstieg mitzukommen?
Ja, wir haben aber auch Rennfahrer in unseren Reihen, die vielleicht sowas gewinnen können aus der Ausreißergruppe. Wie gesagt, wir müssen jetzt die Gespräche führen, wer wird sich da bereit fühlen oder wer wäre auch motiviert, was zu probieren. Und dann werden wir gemeinsam einen Plan schmieden für morgen. Aber Rio 1 hat natürlich, dass Remco und Florian morgen da mit den Besten klettern.
Dann schauen wir uns mal an, wer morgen die Hand hebt und vielleicht was riskiert. Für heute erstmal vielen Dank, Ralf Denk.
Sehr gerne und schöne Grüße nach Rosenheim.
Das war die aktuelle Ausgabe von Inside Red Bull Bora Hansgrohe, dem Podcast von OVB Online zur Tour de France. Ihr findet den Podcast bei allen gängigen Podcatchern und auf den Seiten von OVB Media und von Ippen Media. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.